ARD. Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
It's very natural to wear this skirt in festivities, in everyday work.
Für die Frauen auf Kino ist es normal, Kürz zu tragen. Nicht nur auf Feiern, sondern auch im alltäglichen Leben und zu Hause. Die Grundfarbe ihres Kürz ist rot, mit Längsstreifen in Blau, Grün, Gelb, Violett, Weiß und in einem sehr hellen Rosa. Die Farben sind sehr wichtig. Sie drücken aus, wie sich die Trägerin fühlt. Und alle auf Kino können das lesen. Mein Kürz steht mit den hellen Farben für Glück und Zufriedenheit. In meinem Leben ist alles im Lot.
This is happy skirt which I'm wearing. Everything is very well with me. Thanks for God at the moment in my life circle.
Eine Sprache bestehend aus Farben. Das ist nur eine der vielen besonderen Geschichten der Frauen auf der Insel Kinu in Estland. Eine ganz außergewöhnliche Kultur hat sich dort entwickelt, von den Röcken über die Sprache bis zur Stellung der Frauen. Mehr über die kleine Insel hören wir gleich in den Radioreisen, denn wir sind heute ausschließlich in Estland unterwegs. Ich kann es gleich mal vorausschicken, ich bin Fan des kleinen Landes an der Ostsee und ich würde wahnsinnig gern mal die Insel Kinu und den Nationalpark Alutaguse besuchen. Das sind unsere Ziele heute neben der Hauptstadt Tallinn. Ich freue mich also besonders über diese Reise heute. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Estland, Lettland, Litauen, das sind die drei baltischen Staaten und Estland ist der östlichste davon. Die drei kann man ja schon gern mal durcheinander bringen aus der Ferne. Und so kann man sich's merken, die estnische Nordküste läuft parallel zur finnischen Südküste und deswegen sind die beiden Länder auch so eng miteinander verwoben. Estnisch und Finnisch sind miteinander verwandt und bekanntlich ganz anders als alle anderen Sprachen drumherum. Von Tallinn nach Helsinki sind es nur 80 Kilometer Luftlinie. Und auch was die Mentalität angeht, finde ich jedenfalls, könnte man Estland beinahe zu Skandinavien zählen. Wir starten unsere Reise im Südwesten von Estland, auf einer kleinen Insel namens Kinu. Kinu hat eine ganz eigene Kultur, so besonders, dass sie seit 2003 zum immateriellen Weltkulturerbe gehört. Manche sprechen vom einzigen wirklichen Matriarchat Europas. Ob das wirklich so ist, das wollte Tom Noga herausfinden, der uns heute übrigens durch die ganze Sendung führt.
Um 7:30 am Morgen schiebt sich die Fähre in den Hafen von Munalaid. Dort warten zwei Busse und ein paar Taxis. Munalaid besteht aus der Hafenmeisterei und einem Kiosk, der noch geschlossen ist. So früh am Morgen ist es frisch. Ein Auto nach dem anderen fährt an Land. Passagiere hasten zu den Bussen und Taxis. Die einen mit Rollkoffern oder Reisetaschen, offensichtlich Touristen. Die anderen mit Aktentasche in der Hand oder Ranzen auf dem Rücken, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule. Zehn Minuten später legt die Fähre wieder ab. Außer mir sind nur zwei Männer und eine Frau an Bord. Ich setze mich ins Bordbistro und wärme mich mit einem Kaffee auf. Mein Ziel ist Kinu, eine estnische Insel. Eine von nach amtlichen Angaben 2222. 19 davon sind bewohnt. Kinu liegt im Süden Estlands, im Rigaischen Meerbusen. Auf der Insel haben Frauen das Sagen, lese ich. Sie sei der letzte Hort des Matriarchats in Europa.
This is totally wrong. We don't have any matriarchal societies, as much I know.
Das mit dem Matriarchat ist Quatsch, sagt Mare Mätas, eine Mit-40erin mit Hornbrille und blonden Locken. Ich treffe Mare Mätas im Kino Kyek, einer Holzbaracke am Hafen der Insel, eine Mischung aus Tante-Emma-Laden, Kneipe und Imbiss, dem einzigen, der jetzt in der Nebensaison nicht geschlossen ist.
Auf einer kleinen Insel wie Kinu hat es für Männer immer nur zwei Möglichkeiten gegeben, Fischer zu werden oder Seemann. Die meisten Männer Kinus sind Seeleute, früher auf Handels-, heute auf Kreuzfahrtschiffen und damit 2, 3, manchmal 6 Monate am Stück auf See. Die Frauen blieben allein zu Hause. Sie mussten immer stark sein, unabhängig und selbstständig und alle möglichen Probleme lösen.
Mare Mehtas ist die gute Seele Kinus. Verheiratet, natürlich mit einem Seemann, vierfache Mutter und seit über einem Jahrzehnt die Vorsitzende einer Stiftung, deren Zweck es ist, Kinus Kultur zu bewahren.
It's community and indigenous community. And the culture means that we are speaking own language here, dialect, Estonian dialect.
Wir sind eine Gemeinschaft, sagt Mare, mit einer eigenen Kultur, mit einer eigenen Sprache, die mehr ist als ein Dialekt.
Some expressions are different, some words are different comparing with Estonian written language.
Viele Worte seien anders als auf Estnisch. Und mit einer eigenen Tracht, den Körz, hergestellt ausschließlich in Handarbeit. Körz sind Röcke aus leichter Wolle, mal mit weniger, mal mit mehr Längsstreifen. Ich blicke mich um. Alle Frauen in der Holzbaracke tragen einen, auch Mare.
It's very natural to wear this skirt in festivities, in everyday work.
Für die Frauen auf Kino ist es normal, Körz zu tragen. Nicht nur auf Feiern, sondern auch im alltäglichen Leben und zu Hause. Die Grundfarbe ihres Körz ist rot, mit Längsstreifen in Blau, Grün, Gelb, Violett, Weiß und in einem sehr hellen Rosa. Die Farben sind sehr wichtig. Sie drücken aus, wie sich die Trägerin fühlt. Und alle auf Kino können das lesen. Mein Körz steht mit den hellen Farben für Glück und Zufriedenheit. In meinem Leben ist alles im Lot.
This is happy skirt which I'm wearing. Everything is very well with me, thanks for God at the moment in my life circle.
Zu Hause im Schrank hat Mare Mehtas ein Dutzend weitere Körz, manche in anderen Grundfarben, in Blau für dunklere Zeiten, in Schwarz für traurige, etwa nach einem Todesfall. Alle haben Streifen in verschiedenen anderen Farben, mit denen sich die jeweilige Stimmung nuancieren lässt. Außerdem hat sie zu jedem Körd eine passende Schürze. Jetzt gerade trägt sie eine rote mit mehrfarbigen Paisley-Mustern.
I'm wearing the apron because it's obligatory for me. I'm married woman, and if I take it off, then it's a sign for everybody that I hate my husband. I available. I don't want him anymore.
Auch die Schürze sei Teil der Tracht und für sie als verheiratete Frau obligatorisch. Ohne Schürze würde sie signalisieren, dass es in ihrer Ehe nicht zum Besten stünde, dass sie ihren Mann nicht mehr wolle. Wir erkunden die Insel zu Fuß. Über uns ein blauer Himmel, über den Wolkenbänder rasen. Wir gehen durch lichte Kiefernwälder, über Weiden und Felder mit einfachen Bauernhäusern, mal gelb gestrichen, mal blau, mal rot. Auch Mare wohnt mit ihrer Familie in einem solchen Haus. Daneben ein zweites. Darin vier Zimmer mit Stockbetten und Etagenbad. Die Zimmer vermietet sie an Touristen. In der Saison von Juni bis Mitte September kommen 8000 Besucher auf die Insel. Sie besuchen das kleine Museum, das die Geschichte der Insel erzählt, die orthodoxe Kirche aus dem späten 18. Jahrhundert, als Zar Nikolai I. über Kinu herrschte und die ursprünglich evangelischen Bewohner in die russische Staatskirche eintraten. Oder sie wandern entlang der Küste, an der Schilfgürtel ein paar hundert Meter in die Ostsee ragen.
The main economical branch at the moment on the island is tourism.
Heute lebt die Insel hauptsächlich vom Tourismus. Das ist einerseits gut, weil die ausländischen Reisenden wegen der Kulturkinos kommen. Andererseits nicht. Die Saison ist kurz, 2, 3, maximal 4 Monate. Die Arbeitsbelastung hoch. Die Einwohnerzahl sinkt. Viele alteingesessene Familien machen im Sommer auf Kinu ihr Geld und leben ansonsten auf dem Festland. Und die Jüngeren ziehen weg, weil sie woanders normalere Arbeit finden.
Nach offiziellen Angaben leben 701 Menschen auf Kinu, auf einer Fläche, die in etwa jener von Bad Tölz entspricht. Aber die Zahlen sind aus dem Jahr 2017. Mare schätzt, dass es aktuell nur noch 500 sind, höchstens. Bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1990 war Estland Teil der UdSSR. Zu Sowjetzeiten lebten über 1000 Menschen auf der Insel. Fischfang und Landwirtschaft waren genossenschaftlich organisiert in sogenannten Kolchosen.
Das waren fast schon goldene Zeiten, ökonomisch jedenfalls. Alle hatten Arbeit, alle Geld. Andererseits war die Versorgung katastrophal. Die Läden waren leer. Du hattest zwar Geld in der Tasche, aber es gab nichts, was du dir dafür hättest kaufen können.
Wir erreichen den Leuchtturm an der Südküste Kinos. Wärter ist natürlich eine Frau, Sylvie Pellberg. Sylvie Pellberg ist eine Dame in den 70ern. Sie sitzt in einem Kabuff neben dem Leuchtturm und strickt. Auch sie trägt Kurt und Schürze, beides in Rot, mit Streifen und Ornamenten in hellen Farben. Sie ist verheiratet und mit ihrem Leben zufrieden. Das kann ich an ihrer Kleidung ablesen. Der Leuchtturm ist längst automatisiert. Früher hat Sylvie Pellberg jede Nacht die Scheinwerfer oben im Turm geschwenkt. Heute verkauft sie hier Kunsthandwerk, Anhänger, Schreibblöcke, Fotobücher. Und sie kassiert Eintritt für die Besichtigung des Leuchtturms. 2 Euro bitte, sagt Sylvie Pellberg. Im Fuß des Leuchtturms windet sich eine Wendeltreppe hinauf. Der Aufstieg ist anstrengend. Mit einer atemberaubenden Aussicht bis hinunter nach Riga in Lettland als Belohnung. In der Theorie. Denn der Himmel ist nicht mehr blau, sondern dunkelviolett.
Oh.
Es windet in Orkanstärke und regnet in Strömen. Raus auf die Balustrade können wir nicht, also bleiben wir unter der Kuppel. Richtung Westen bricht die Wolkendecke auf. Schemenhaft ist eine Insel zu erkennen. Saaremaa, erklärt Mare. Saaremaa ist Estlands größte Insel. Paradiesisch mit einsamen Stränden, einer Kirche aus dem späten und einer Bischofsburg aus dem frühen Mittelalter. Und doch ein Beispiel dafür, was Kino für Mare Meetas nie werden darf. Eine Ferieninsel, auf der wohlhabende Esten die Sommerferien und die Wochenenden in ihren Datschen verbringen.
I want to protect the Kino language, which is going to disappear if nobody lives in the future anymore here and it will be island of summer cottages.
Mare möchte, dass Kinos Sprache und die Traditionen der Insel überleben. Wenn hier keine Einheimischen mehr leben, geht das nicht. Es müssten Ideen her und Geschäftsmodelle fürs ganze Jahr oder zumindest für den Winter. Die Lösung könnte ein Windpark mit 100 Turbinen sein, der 10 Kilometer vom Leuchtturm entfernt im rigaischen Meerbusen entstehen wird. Aber diese Lösung ist zweischneidig. Einerseits hat die UNESCO Kino wegen dessen Traditionen als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Das könnte durch den Windpark gefährdet sein. Andererseits hat sich das estnische Parlament als Entschädigung verpflichtet, den Haushalt Kinos 30 Jahre lang mit jährlich 1 Million Euro zu bezuschussen.
So it is opportunity for us to develop something.
Das Geld bietet Kino die Chance, neue Einnahmequellen zu erschließen. Die Gemeinde hat beschlossen, ein Pflegeheim zu bauen. Die Bevölkerung altert und das Heim soll auch Senioren vom Festland offen stehen, die ihren Lebensabend in Ruhe verbringen wollen. Eine andere Idee betrifft ein paar leerstehende Gebäude aus Sowjetzeiten. Dort könnte ein Museum für Naturkunde entstehen. Außerdem denkt man über Fischfarmen nach, weil die Ostsee in dieser Region leer gefischt ist.
There is a fish growing industry or something like that because the sea is empty of fishes.
Nachmittags in der Aula der Grundschule auf Kino. Die Schule ist ein Zweckbau, die Aula winzig, mit 10 Stuhlreihen, einer Bühne und Bildern der Schüler an den Wänden. Vorbereitungen für ein Schulfest übermorgen. Lampions werden aufgehängt, Kabel verlegt, die Anlage getestet. Von Männern, den einzigen, denen ich auf Kino begegne. Die Direktorin aber ist eine Frau, Oje Merima. Sie trägt einen Kurt, aber keine Schürze, ist also unverheiratet. Der Kurt ist ihre Reverenz an Kino, denn Oje kommt aus Töstamaa, einem Dorf auf dem Festland.
I have been in Kirchhof, I think.
Boje leitet die Schule im 9. Jahr, mit 2 Jahren Unterbrechung, in denen sie auf dem Festland gearbeitet hat. Aber dort habe es ihr nicht gefallen. Ich habe Kino vermisst, sagt sie.
I was abundant with Kino.
17 Jungen und Mädchen besuchen die Schule. Zu wenig für 4 Klassen. Also hat Oje die 1. und 2. und die 3. und 4. Klasse zusammengelegt. Die Schule sei erstklassig ausgerüstet, die Lerngruppen seien klein, die Wege auf der Insel kurz. Kino sei ideal für Kinder, ideal für Familien. Auf dem Festland höre sie oft, dass man auf Kino nicht leben könne, die Einheimischen seien schwierig, man bleibe ihnen immer fremd. Es brauche etwas Zeit, um mit den Menschen auf Kino warm zu werden. Aber wenn man offen ist, sich der eigenen Arbeit mit Liebe und Hingabe widmet, dann werde man auf Kino schnell akzeptiert.
Sehr spannend klingt das, die Insel Kino in Estland. Und die traditionellen Kurt-Stoffe, die die Frauen dort tragen, ich habe es mir angeschaut, die sehen aus wie aus dem Designkatalog. Estland ist unser Ziel heute in den Radioreisen und da darf die Hauptstadt Tallinn nicht fehlen. Hier schlägt das wirtschaftliche und kulturelle Herz des Landes, auch wenn die zweitgrößte Stadt Tartu völlig zu Recht die Hand hebt mit der alten Universität und deshalb ja auch europäische Kulturhauptstadt 2024 geworden ist. Trotzdem, die Lage von Tallinn am Meer, die war und ist eine lebendige Verbindung in die ganze Welt. Auch nach Russland. Von der Grenzstadt Narva sind es nur 160 Kilometer bis nach St. Petersburg. Diese Nähe hat immer eine große Rolle gespielt in Estland und tut es weiterhin. Schließlich gibt es eine große russische Minderheit in Estland. Die russische Botschaft mitten in Tallinn ist heute mit Gittern abgesperrt, die als Protestleinwand gegen den Krieg gegen die Ukraine benutzt werden. Und Ministerpräsidentin Kaja Kallas ist die entschiedenste Verfechterin eines harten Kurses gegen Putin in Europa. Das alles spielt mit, wenn man heute die Hauptstadt Tallinn besucht. Aber jetzt geht es erstmal um einen anderen Nachbarn, einen Ostseenachbarn im Norden. Auch die Dänen haben eine große Rolle gespielt für Tallinn.
Der Aufstieg auf den Domberg in Estlands Hauptstadt Tallinn ist steil und anstrengend. Aber er muss sein, weil man von oben einen fantastischen Blick hat. Über Tallinns Alt- und Neustadt, auf die Ostsee, die im Sonnenlicht kobaltblau erscheint, auf den Hafen, in dem gerade eine Fähre aus Finnlands Hauptstadt Helsinki einläuft, eine von bis zu 10, die am Tag verkehren.
Wir sind auf dem Domberg. Hier war schon vor 1000 Jahren eine Burg von freien Ästen aus Holz gebaut damals. Im 13. Jahrhundert wurde ja Estland christianisiert. Damals kamen hier die Dänen an, von Süden her auch Schwertbrüderorden. Das sind die Ritter aus Westfalen vor allem.
Der Domberg muss auch sein, weil er die Wiege Estlands ist. Hier bündelt sich die Geschichte des Landes, sagt Katrin Weigmar, blond, schlank, randlose Brille. Sie erzählt vom Schwertbrüderorden, der vor allem im 13. Jahrhundert Estland und Lettland christianisiert hat. Katrin ist Deutschlehrerin, Reiseführerin und vor allem in Tallinn geboren und aufgewachsen.
Die Dänen haben hier auf diesem Hügel angefangen, statt dieser hölzerne Burg schon eine steinerne Burg zu bauen. Die Bauern haben das gesehen und sagten, die dänische Stadt, auf Estnisch Danilin und Tallinn, dann heißt die Stadt heute.
Der Domberg erzählt von Tallinns Geschichte, von der Fremdherrschaft, erst durch die Dänen und den livländischen, später den deutschen Orden, durch die Schweden und die Russen. Vom Aufschwung der Stadt als Teil der Hanse, eines Handelsbundes der wichtigsten Städte an der Ostsee. Und von der Unabhängigkeit Estlands, der ersten zwischen den Weltkriegen und der zweiten nach dem Zerfall der UdSSR 1990. Auf dem Domberg residieren die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die meisten Ministerien und das estnische Parlament. Hier stehen auch die wichtigsten Kirchen der Stadt. Der Dom, einst katholisch, heute protestantisch. Und ein mächtiger Bau, weiß mit purpurroten Verzierungen und 5 Zwiebeltürmen. Auf jedem von ihnen ein Kreuz mit 3 Armen, 2 waagrechten und einem schrägen. Eine russisch-orthodoxe Kirche also. In Estland leben mehr als 300.000 ethnische Russen.
Im ganzen Land sagt man keine 30%, also bei 26 oder so. Und unsere russisch sprechende Bevölkerung, dann wer gläubig ist, wir haben entsprechend die russische Hauptkirche auf dem Domberg hier, Alexander Nevsky-Kathedrale, eine ziemlich neue Kirche, also erst 1900 gebaut.
Die Kathedrale ist prachtvoll, die Ikonenwand vor dem Hauptaltar mit Blattgold verziert, die Stützpfeiler im Mittelschiff mit Wandmosaiken. In einem der beiden Seitenschiffe findet eine Messe statt, auf Russisch, vor 20, 30 Gläubigen. Versunken stimmen sie in den liturgischen Gesang ein. Auf dem Schlossplatz vor der Kathedrale erzählt Katrin von ihrer früheren Nachbarin.
Ich habe russische Nachbarn heute und habe auch früher gehabt. Und mit dieser Dame haben wir an der Zaun erzählt, ganze Stunde immer, wenn wir sollten eigentlich Gartenarbeit machen, aber es war so viel zu erzählen.
Mit dieser Nachbarin habe sie sich gut verstanden. Die neuen Nachbarn seien weniger gesprächig.
Leider ja, mit diesen jetzigen russischen Nachbarn haben wir keinen Kontakt. Die laufen weg von Gartenzaun.
Als der russischsprachige Gottesdienst vorbei ist, versuchen wir mit den Besuchern der Messe ins Gespräch zu kommen. Wie lebt es sich als Russischstämmige in Estland, gerade jetzt, wo Russland seit mehr als 2 Jahren Krieg in der Ukraine führt? Aber niemand will mit uns reden. Die einen ignorieren uns, die anderen schütteln stumm den Kopf. Das ist normal, sagt Katrin.
Die Russen hier sind nach einer Umfrage, die Hälfte sind neutral, also die wollen nicht an den Krieg denken. Dann 25% sind pro Putin und 25% gegen Putin.
Kann man neutral sein, frage ich mich, während wir weitergehen, wenn ein Land, mit dem man sich verbunden fühlt, ein anderes überfällt? Und wie leben die Esten damit, dass ein Fünftel der Bevölkerung den russischen Angriffskrieg nicht ablehnt oder sogar befürwortet? Einen Krieg, der auf der Ideologie basiert, dass Russland überall dort sei, wo Russen leben.
An diese innere Gefahr, da haben wir keine Kraft zu denken, weil wir denken an die Gefahr, was aus Moskau herkommt. Das ist schon der nächste Punkt. Und als Normalbürger kann man nicht so denken überhaupt, sonst kann man nicht leben hier.
Rainer Sachs denkt ständig so, das ist sein Job. Sachs ist Sicherheitsexperte. Er hat den estnischen Auslandsgeheimdienst geleitet und mehrere Regierungen in Sicherheitsfragen beraten. Seit 4 Jahren sitzt er in der Geschäftsleitung eines Unternehmens, das Firmen, Regierungen und internationale Organisationen wie die NATO in der Bekämpfung von Cyberkriminalität unterstützt. Seit Kriegsbeginn gibt Sachs eine tägliche Zusammenfassung der Kampfhandlungen und des Frontverlaufs heraus. Rainer Sachs ist Anfang 50, ein durchtrainierter Mann mit schütterem Haar. Ich treffe ihn in einem Café in Tallinns Altstadt.
It was even bigger challenge for Russian community in Estonia than for Estonians themselves. Before the last large-scale invasion,
der Krieg ist eine viel größere Herausforderung für Russischstämmige als für uns. Lange Zeit haben sich die meisten von ihnen nur aus russischen Medien informiert. Es gab lange keinen estnischen Fernsehsender auf Russisch. Das beeinflusst natürlich die Wahrnehmung des Konflikts. Außerdem ist die russische Bevölkerung Estlands nicht so homogen, wie man denkt. Viele haben Verwandte in der Ukraine oder stammen ursprünglich von dort. Für sie ist es schwer zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Verwandte oder Freunde in der Ukraine erzählen das eine, die russischen Medien etwas anderes.
Ich erzähle Rainer Sachs von meinem Erlebnis vor der Alexander Newski-Kathedrale. Er nickt, die Russen in Estland seien verunsichert. Und viele nicht russischstämmige Esten auch. Aber das sei nur eine Seite der Medaille.
Der Bürgermeister von Tallinn ist russischstämmig. Sein Nachname ist Kölvard, also estnisch. Mit Vornamen heißt er Mikhail. In Estland ist nicht alles so getrennt, wie man meinen könnte.
Vor dem Café, in dem wir sitzen, flanieren Touristen. Ich schnappe deutsche Töne auf, französische, spanische, italienische, polnische und ganz viele englische. Wie Kino ist auch Tallinns Altstadt Weltkulturerbe. Die Straßen mit dickem Kopfstein gepflastert, die mittelalterliche Stadtmauer größtenteils erhalten, ebenso viele Gebäude der hanseatischen Gilden, teils aus dem frühen 15. Jahrhundert. Wo in Europa findet man das sonst noch?
The biggest portion of the tourists are coming from Finland. I think Russia was the second place. So it's quite limited. COVID already started to block these relations a little bit. I mean, not a little bit, but significantly. So these are like impacts of this war in Ukraine, which we can feel directly here.
Die meisten Touristen kommen aus Finnland, sagt Rainer Sachs. Die zweitmeisten seien lange aus Russland gekommen. Durch die Pandemie seien die Zahlen zurückgegangen, seit Kriegsbeginn auf nahezu null gesunken. Die ökonomischen Folgen spüre Estland direkt. Wie gut, dass Tartu, die zweitgrößte Stadt des Landes, im Jahr 2024 den Titel Europäische Kulturhauptstadt trägt. Das bringt zumindest vermehrt Touristen aus Europa nach Estland. Beim Stadtbummel durch Tallinn zeigt sich, dass die Stadt nicht nur geschichtsträchtig ist, sondern auch hip und modern. Im Rotermannviertel etwa, wo avantgardistische Architekten eine alte, denkmalgeschützte Fabrikhalle aufgepeppt haben. Oder in Noblesna, wo auf dem Gelände einer ehemaligen Werft eine Hafencity entstanden ist. Mit Büros für Start-ups, schicken Apartments und exzellenten Bistros. Abends treffe ich Katrin Weig mal wieder. Im Fotografiska. Das Fotografiska ist im Erdgeschoss ein Café, im ersten bis vierten Stock Fotografiemuseum und Kulturzentrum und im fünften ein Restaurant mit Michelin-Stern. Auf den Tisch kommen nur lokale und saisonale Zutaten, teils selbst angebaut im Dachgarten. Ein tolles Konzept, sagt Katrin.
Tallinn ist meine Heimatstadt und das Wichtigste hier sind die Menschen. Und die Leute entdecken immer was Neues, auch die eigenen Leute hier. Gute Restaurants, Cafés, Designläden, estnisches Design.
Sagt's und blickt versonnen aus dem Fenster. Auf die Altstadt mit ihren Kirchtürmen und die Burg auf dem Domberg, die jetzt am Abend angeleuchtet ist. Ich müsste lange nachdenken, um mich an ein so schönes Stadtpanorama zu erinnern.
Tom Noga war für uns auch in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Wer dorthin reisen möchte, könnte das übrigens gleich mit einem Besuch in Finnland verbinden. Fast stündlich kann man in Tallinn ein Schiff nach Helsinki besteigen. Die Fahrt dauert gerade mal 2 Stunden. Gleich bewegen wir uns aber an Land noch weiter nach Osten in eine wirkliche Wildnis, wie sie in Deutschland so nicht mehr existiert. Wer heute nach Estland reist, wird vermutlich in Tallinn ankommen und früher oder später staunen über die große technische Aufgeschlossenheit und über die Selbstverständlichkeit, mit der in Estland alles digital abgewickelt wird. Auch auf der kleinen Insel Kino übrigens, auf der wir am Anfang dieser Radioreisen waren. Während dort also alte Frauen routiniert mit ihren Smartphones bezahlen und in Tallinn kleine weiße Lieferroboter durch die Gegend fahren, sind viele Esten bei der ganzen Digitalisierung aber auch immer noch sehr naturverbunden. Um in die Wildnis zu kommen, braucht es nicht viel. Sie fängt gleich hinter Tallinn an. Eine besondere Oase ist der Alutaguse-Nationalpark im Nordosten von Estland. Er liegt zwischen der russischen Grenze, der Ostsee und dem großen Peipussee. Wälder, Seen, unberührte Moorlandschaften, das alles gibt es im Alutaguse-Nationalpark zu entdecken. Aber viele wollen vor allem eines: Bären sehen.
Die Hütte steht mitten im Wald. Ihre Wände sind Stämme aus dickem Eichenholz. Sie hat ein Pultdach mit gemauertem Kamin, der bestimmt 10 Meter hoch ist.
Das ganze Geruch von Leuten geht da hoch in höhere Luftschichten und die Brandbären können nicht riechen, dass die Leute irgendwo da sind. Und deshalb, wenn die nicht scheu, dann kann man die beobachten.
Und genau deshalb bin ich hier. Zum Bären beobachten. Mit dabei Bert Räni. Groß, bärtig, ein Outdoor-Fanatiker und Veranstalter von Naturreisen. Wir sind hier im Nationalpark Oludaguse. Mit 1.500 Quadratkilometern knapp doppelt so groß wie Berlin, aber nur mit etwas mehr als 4.000 Einwohnern. Dafür mit unzähligen Mücken. Ein dichter Schwarm schwirrt um uns herum.
Es geht über Mooren und Wälder, ja, hier. Erst diese riesige Hochmooren und darum sind diese Wälder, die sogenannte West-Taiga-Wälder, die sind Mischwälder. Fichten, Birken, Kiefer und Zitterpapper sind sehr wichtig. Wir sind Nordosten Estlands, von Tallinn 150 Kilometer östlich. Bis zum finnischen Meerbusen ist von hier etwa 50 Kilometer. Dann, ja. Bis Russland ist von hier etwa 100 Kilometer. In Estland gibt es insgesamt 1000 Bären und diese Nordost, diese Alutaguse-Gebiet, das ist das Kerngebiet von estnischen Braunbärpopulation. Und hier wohnt so etwa Hälfte, das bedeutet so 400 bis 500 Braunbären sind hier im Gebiet.
In der Hütte sind die Böden mit beigefarbenem Flocati ausgelegt. Der Teppich soll unsere Schritte dämpfen. Links und rechts je eine Koje mit Stockbetten, Matratzen, Schlafsäcke, Nägel an den Wänden zum Aufhängen der Kleidung. Strom gibt es nicht, fließendes Wasser auch nicht. Aber ein Trockenklo. Wenn man fertig ist, muss man alles mit Sägespäne zuschütten. Der Geruch würde sonst die Bären abschrecken, erklärt Bert.
1920 gab es in Estland fast keine mehr. Nicht nur Braunbären, sondern Elche, Wölfe, alles. Nur hier in Alutaguse-Gebiet haben die überlebt. Und jetzt gibt es überall in Estland Bären. Also die alle estnischen Braunbären sind eigentlich Bären aus Alutaguse. Und jetzt sind sie schon in Nordlettland genauso.
Die Sonne geht unter. Aber richtig dunkel wird es nicht. Es dämmert. Denn Estland liegt ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie Stockholm und Oslo. Wir setzen uns in der Bärenhütte vor ein Fenster. Es ist aus Plexiglas. Ein schmaler Schlitz, 1,5 Meter über dem Boden. So können wir die Bären sehen, sie uns aber nicht. Wenn denn überhaupt welche kommen. Wir schauen auf eine Lichtung. Am Waldrand bewegt sich was. Bert hat Ferngläser mitgebracht. Und tatsächlich, ein Bär.
Das ist jetzt die junge, weibliche Bär wahrscheinlich. 2-3 Jahre alt, ja.
Die Bärin wirkt auf mich eher klein. Schulterhöhe vielleicht 40 oder 50 Zentimeter. Ungefähr so groß wie ein Schäferhund.
Bei unserer Hütte kommen auch meistens sogenannte Teenagers, also die Bären, die schon allein wohnen, aber noch nicht wirklich so sein Territorium haben. Die sind so 3-4 Jahre alt. Braunbären werden geschlechtsfertig so ab 4-5 Jahre alt. Ja. Die Weibchen kriegen die Jungen so ab 5. Jahr. Ja.
In Oludaguse haben die Bären so gut wie keinen Kontakt zu Menschen, anders als in Nordamerika. Wüsste diese jugendliche Bärin, dass wir hier sind, wäre sie sofort weg und würde wahrscheinlich nie wiederkommen.
Die bleiben zusammen mit Mutter für den ganzen Sommer. Und am Ende der Sommer, im Herbst, sind die schon wie große Hunde dann, so groß. Ja. Und dann gehen sie mit Mutter zusammen schlafen, im Winterschlaf. Dann Ende Mai beginnt Mutter wieder Paarungszeit. Und dann müssen die Jungen von seiner Mutter wecken. Und dann beginnt dann selbstständige Leben.
Am nächsten Morgen steige ich in Moorschuhe. Sie sind rot und haben die Form eines Tennisschlägers, aber ohne den Griff. Und funktionieren wie Schneeschuhe. Rein in die Bindung, festzurren, fertig.
Los, ja. Es gibt keine solche Technik. Ja. Einzige Sache, was ist, das rückwärts kann man nicht gehen. Ja, also muss man, wenn du drücken möchtest, dann muss man umdrehen und zurückgehen.
Wir stapfen durchs Moor. Quer fällt ein. Das ist kein Problem, sagt Bert. Woanders in Oludaguse führen Holzstege übers Moor, ein paar hundert Meter weit. Aber wir wollen tiefer hinein, zu einer verwunschenen Seenplatte. Garantiert menschenleer.
Von der Fläche ist 10% ist ungefähr das Moor. Meistens sind diese Hochmooren. Hochmoor ist wie ein riesiger Schwamm. Aber Niedermoor ist so, irgendwann war ein See und jetzt sind die mit Wasserpflanzen gefüllt und ist so schlammig. Ja. Aber in Hochmoor ist Dorfmoos und das ist gefüllt mit Wasser und das ist höher als Boden daneben und Dorfmoos verbindet Wasser. Der Durchschnitt in Hochmoor ist Wassergehalt ist so etwa 95%.
Unter unseren Füßen knarzen kleine Äste, die gerade mal ein paar Zentimeter aus dem Moosboden ragen. Das Moos gibt bei jedem Schritt nach. Ohne die Moorschuhe kämen wir hier nicht durch, sagt Bert.
Hier ist so etwa 5, 6, 7 Meter tief. Aber das ist nicht so. Es gibt viele, viele Legenden von Mooren. Dass du draufgehst, dann bist du durch und gleich weg. Ja. Aber es ist nicht so. Wenn du richtig machst, dann kannst du immer rauskommen. Das Erste ist, du darfst nicht so stehen bleiben. Du musst dein Körpergewicht möglichst breit verbreiten und dann raus irgendwo klettern oder schwimmen oder ziehen sich.
Ich schaue mich um. Hinter uns der Wald mit der Bärenhütte, nur noch schemenhaft zu erkennen. Vor uns, links und rechts, die Unendlichkeit. Eine Heidelandschaft in allen erdenklichen Rottönen schimmernd. Von blassrosa bis violett. Vereinzelt ducken sich niedrige Sträucher im Wind. Und über uns ein strahlend blauer Himmel mit vorbeiziehenden Schäfchenwolken. Wir erreichen den ersten See. Unberührt und geheimnisvoll liegt er da, gesäumt von einem lichten Kiefernwäldchen. Aus der Entfernung scheint das Wasser dunkelblau, aus der Nähe pechschwarz. Dahinter weitere Seen, kleinere und größere, getrennt nur durch schmale Moorstreifen. Vorsichtig schlängeln wir uns zwischen den Seen voran, bis zu einem noch größeren. Bestimmt 1 Kilometer lang, gut 150 Meter breit. Der See ist überirdisch schön. Weitgehend unberührte Natur, Stille und doch ist mir mulmig. 40, 50 Kilometer von hier beginnt Russland, ein Land, das einen Angriffskrieg führt, das von einem Autokraten regiert wird, der alles als Russland begreift, wo Russen leben. Auch Estland? Mit seiner russischen Minderheit?
Ja, es war erste Zeit, im Februar 2022, ja. Ein bisschen so Gefühl, so unsicher, ja. Aber hier sind auch die NATO-Truppen nicht weit von uns, sind so die britische und dänische und französische Soldaten, mehrere. Hat sich gleich gezeigt, dass hier ist NATO-Grenze, ja, und das wird geschützt hier. Und dann andere Sache auch, das kann man jetzt schon zu sehen, dass Russland nicht so mächtig ist, ja, wie es alle haben gedacht, noch vor 2, 3 Jahren, aber alle gedacht, dass Russland ist so mächtig. Also jetzt ist kein solches Gefühl mehr.
Am nächsten Tag komme ich der russischen Grenze noch ein ganzes Stück näher. Abends sitze ich in einem Straßencafé in der Stadt Narva, der drittgrößten Stadt Estlands, mit Blick auf den gleichnamigen Fluss. Und mit Blick auf Ivangorod am anderen Ufer. In der Mitte des Flusses verläuft die Grenze zwischen Estland und Russland. Zwischen der EU und der NATO auf der einen Seite und der russischen Konföderation auf der anderen. Über die Narva spannt sich eine Brücke, die einzige weit und breit. Hier ist einer von nur 3 Grenzübergängen zwischen den beiden Ländern. Ich komme mit einer Frau am Nebentisch ins Gespräch. Früher sei hier ein LKW nach dem anderen über die Brücke gerollt, in beide Richtungen. Früher, das war vor Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Seitdem nur noch PKWs. Und auch das nur sporadisch. Jetzt ist die Grenze geschlossen. Von russischer Seite. Offiziell wegen Sanierungsarbeiten. Mehr will die Frau nicht sagen. Schon gar nicht ins Mikrofon. Ich blicke noch einmal auf den Fluss. Am Westufer, also auf estnischer Seite, steht eine Burg, die Hermannsfeste. Erbaut im Mittelalter von den Dänen, an den deutschen Orden verkauft, später schwedisch, noch später russisch. Direkt gegenüber, auf der anderen Seite der Brücke, befindet sich ebenfalls eine Burg, die Festung Iwangorod. Erbaut im Spätmittelalter von den Russen, dann schwedisch, wieder russisch und zwischen den Weltkriegen estnisch. Zwei Burgen, die zwei Welten symbolisieren. Zwei Welten, getrennt durch einen Fluss, der gerade mal 20 Meter breit ist.
Tom Noga hat uns heute durch Estland geführt, das Land an der Ostsee direkt neben Russland. Wir kommen wieder zurück nach Hause, auch weiter weg von Russland, das in Estland irgendwie immer präsent ist. Dort in Tallinn hat mir vor kurzem ein Taxifahrer bei Dauerregen aufmunternd gesagt, wenigstens fällt nur Wasser vom Himmel, keine Bomben. Ich persönlich würde ja träumen von einem Roadtrip durch Polen, Litauen und Lettland bis nach Estland. Aber das braucht Zeit und bis zur Rente dauert's noch ein Weilchen. Bis dahin empfehle ich den Radioreisen-Podcast. Da lässt sich mit weniger Zeit sehr viel erleben. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da finden Sie auch die Radioreisen. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.